Im Campen-Podcast sprechen wir heute über ein Thema, das in unserer Gesellschaft durchaus noch Aufklärungsbedarf hat, nämlich der Autismus. Was ist das eigentlich und wer ist betroffen? Wir haben bei uns in Campen ein eigenes Autismus-Therapiezentrum und ich spreche gleich mit einer Frau, die eine ganz besondere Arbeit an Menschen leistet, nämlich Jennifer Kunze, Diplompädagogin hier in Campen. Hallo Frau Kunze.
Hallo.
KK, der Campen-Podcast. Menschen und Geschichten aus deiner Stadt.
Ich habe gerade auch so ein bisschen gestaunt, denn wenn man über die Forsterstraße läuft, man sieht nicht auf Anhieb, wo sie ihren Sitz haben. Man muss so einmal ums Eckchen rennen, kurz vor der Kreuzung, wo die Bäckerei ist, und dann kommt man direkt zu ihnen rein. Beim Thema Autismus, denke ich, herrscht noch viel Aufklärungsbedarf in der Gesellschaft, Frau Kunze auch. Viele, glaube ich, wissen gar nicht, damit zurecht umzugehen, haben unter Umständen ja auch Berührungsängste mit Menschen, die autistisch veranlagt sind. Ganz viele denken aber immer an diesen Film Rain Man, der damals vor vielen Jahren, ich glaube Ende der 80er Jahre, mit Dustin Hoffman für viel Furore gesorgt hat und das auch so ein bisschen bekannter gemacht hat. Kann man sich das so vorstellen, dass jeder Autist so ähnlich ist wie Dustin Hoffman in dem Film?
Kann man sich so nicht vorstellen. Jeder Autist ist anders. Wenn man einen Autisten kennt, dann kennt man auch nur diesen einen Autisten. Natürlich ist es so im Film, dass sehr viele Charakterzüge, die für Autismus typisch sind, da gehäuft auftreten und auch so dargestellt werden. Ich glaube, man kriegt da schon einen Einblick hin, aber da wird sich auch nicht jeder Autist drin wiederfinden.
Sie sagen auch ganz klar, Autismus ist keine Krankheit. Da legen Sie und Ihr Team auch ganz viel Wert drauf, dass man das so sagt, sondern ja, eine genetische Veranlagung. Wie schwer ist es denn überhaupt erstmal eine Diagnose zu stellen, ob jemand Autist ist?
Tatsächlich stellen wir keine Diagnosen, deswegen kenne ich mich mit dem Verfahren nur am Rande aus. Es ist aber häufig so, dass Autismusdiagnosen sehr spät gestellt werden in Deutschland. Also im englischsprachigen Raum ist man da deutlich früher dran. Und je unauffälliger der Autismus sich zeigt, desto schwieriger wird es dann auch. Und wir haben auch Asperger-Autisten, die zu uns kommen, im Jugendalter oder im Erwachsenenalter, die einen sehr langen Weg hinter sich haben.
Auf die verschiedenen Formen des Autismus, wie zum Beispiel das Asperger-Syndrom, gehen wir gleich auch noch mal ein. Es ist ja so, dass Autismus sich ganz oft schon im frühen Kindesalter entwickelt. Wie beobachten Sie das denn? Oder sagen wir mal so, die Kinder oder die Jugendlichen, die zu Ihnen kommen, hier ins Therapiezentrum, Sie arbeiten ja mit denen. Wie äußert sich das so im Verhalten?
Genau, also Autismus ist angeboren, das entsteht tatsächlich schon vor der Geburt und zeigt sich dann auch schon im frühen Kindesalter, manchmal auch erst rückblickend. Es gibt da sehr viele verschiedene Verhaltensweisen, die einen Hinweis geben können, das ist gerade im Sozialverhalten. Sind die Kinder oft auffällig, sie spielen anders als andere, sie sind auch in der Wahrnehmung anders unterwegs. Das heißt, es gibt Dinge, die stören sie mehr als andere Kinder. Sie haben vielleicht Schwierigkeiten, Reize zu differenzieren oder auszublenden. Manche fangen auch erst später an zu sprechen oder sprechen gar nicht. Das ist dann oft so der erste Anhaltspunkt. Da stimmt etwas nicht. Irgendwas ist anders mit meinem Kind und der dann auch zur Diagnose führen kann.
Das heißt, es ist innerhalb der Familie auch natürlich eine große Herausforderung, auch für die Eltern. Denn Sie sagen gerade, die Kinder verhalten sich manchmal anders, stören sich vielleicht auch an ganz anderen Dingen als andere Kinder. Es kann ja auch dann im normalen Umfeld, in der Schule oder im Kindergarten möglicherweise auch zu Ausgrenzungen kommen, weil vielleicht andere Kinder damit nicht umgehen können. Ist das auch ein großes Thema?
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man mit Kindern, je früher man anfängt, das auch schon thematisieren kann und auch sehr gut thematisieren kann und häufig dann auch weniger Probleme damit hat. Also sowohl bei den Menschen mit Autismus selber, ihre Diagnose zu akzeptieren, als auch eben beim Umfeld. Die wachsen auch mit da rein und können dann auch besser damit umgehen.
Es gibt ja immer wieder Beispiele dafür, ja, wie sich Autismus zeigt. Ein sehr prominentes Beispiel ist Greta Thunberg als Klimaaktivistin, die das Asperger-Syndrom hat, eine Form des Autismus. Wodurch zeichnet sich diese besondere Form aus?
Es ist beim Asperger-Autismus häufig so, dass die Diagnosen später gestellt werden, einfach weil die Kinder früh noch relativ unauffällig sein können, müssen nicht. Manchmal zeigt es sich auch schon sehr früh. Meistens ist hier eine gute normale Sprachentwicklung vorhanden. Das heißt, dieses erste Warnzeichen im sehr frühen Kindesalter tritt dann nicht auf. Aber auch hier haben die Asperger-Autisten die ganz typischen Schwierigkeiten in der Interaktion mit anderen. Das Thema Smalltalk zum Beispiel, Gefühle erkennen bei anderen, selber die eigenen Gefühle zeigen und ausdrücken können, aber eben auch in der normalen sozialen Interaktion doch auch auffällig. Vielleicht auch bestimmte Interessen haben, auf die sie sich sehr fixieren, sehr an Routinen und normalen, also wiederkehrenden Abläufen festhalten. Genau.
Ja. Im Beispiel Greta Thunberg ist es natürlich beachtlich zu sehen, wie sie eben dennoch sich ein Gehör verschafft und ich glaube auch ganz viel bewegt durch ihre Art einfach, wie sie an die Öffentlichkeit geht, wie sie sich fürs Klima einsetzt mit einer, ja, mit einer Überzeugung, also ja eine ganz, ganz starke junge Frau. Könnte ich mir auch vorstellen, dass so ein Beispiel vielleicht auch ganz vielen anderen Betroffenen Mut macht, oder? Wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es Menschen gibt, die offen damit umgehen. Das ist auch eine Frage, die sich gerade Jugendliche oft stellen. Wem sage ich, dass ich Autismus habe? Wem sage ich das nicht? Und da ist es schon auch wichtig, dass es Menschen gibt, die damit offen umgehen. Greta Thunberg ist auch ein gutes Beispiel dafür, was Autismus Positives bewirken kann. Ich glaube, ohne ihren Autismus würde sie dieses Thema wahrscheinlich nicht so konsequent und so engagiert verfolgen können. Es ist auch ein sehr großes Interesse, was sie da hat und was sie auch zeigt. Und sie muss da ja auch in der Öffentlichkeit mit vielen auch negativen Kommentaren umgehen. Und das ist vielleicht auch etwas, was unsere Kinder und Jugendliche auch erfahren in mancherlei Hinsicht. Und da ist es doch gut, ein Beispiel zu haben, was da gut und positiv mit umgehen kann und eben auch was in der Welt bewirkt.
Das sehe ich auch so. Es gibt aktuell eine Serie, die sehr gefeiert wird, die läuft bei Netflix. Da geht es um einen Thriller, dänisch-schwedische Produktion, Die Brücke, Transit in den Tod. Ich habe sie selber gesehen, auch alle Staffeln, eine unglaublich spannende Serie. Und ich finde das Besondere darin, was einen einfach an der Geschichte so fesselt, das ist die Hauptfigur, eine Kommissarin, die eben auch vom Asperger-Syndrom betroffen ist und die genau das macht, was Sie gerade schon so beschrieben haben. Die ist sehr fokussiert. Die hat ganz genaue Abläufe. Sie kann absolut keinen Smalltalk, ist aber auch sehr direkt in ihren Äußerungen. Die steht dann auch im Raum und zieht sich vor allen Kollegen um, weil sie sich dabei nichts denkt. Ja? Oder sie spricht sehr direkt an, was sie sich von einem Date erhofft, wo andere sich erstmal gegen den Kopf gestoßen fühlen. Also ein Beispiel dafür, wie auch Erwachsene damit umgehen oder wie sich das äußert. Und das würde mich jetzt mal interessieren, nimmt das ab mit der Zeit, also dass es, oder bleibt das ein ganzes Leben lang auf diesem Niveau? Also wenn ich das als Kind habe oder wenn Sie beobachten, Kinder sind autistisch, kann man das so therapieren, dass es gewisse Eigenarten im späteren Leben abnehmen? Oder ist es ähnlich wie in dieser Serie, dass es eben auch im Erwachsenenalter so bleibt?
Es wird sicherlich immer Sachen geben, die so bleiben. Es gibt ja auch immer wieder neue Situationen, auf die Menschen treffen im Erwachsenenleben. Und auch da kann das immer wieder vorkommen. Es ist ja auch nicht immer nur eine schlechte Sache, eine negative Sache. Also wenn man direkt und ehrlich ist, ich weiß das sehr zu schätzen bei unseren Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen. Das kann auch sehr große Vorteile haben. Da muss natürlich auch die Umwelt mitziehen und das eben auch sehen. Es ist aber auch so, dass viele unserer Kinder und Jugendlichen ein Interesse daran haben, bestimmte Fähigkeiten zu verbessern und zu lernen und zum Beispiel auch die Vorteile von Kommunikation, von Smalltalk irgendwann sehen und sich da auch sehr bemühen. Es ist sicherlich etwas, das muss man auch als Umfeld wissen, dass den Menschen dann immer noch nicht sehr leicht fällt, aber doch gut gemeistert wird. Es ist immer noch dann vielleicht mit Anstrengung verbunden, aber wir haben sehr, sehr viele Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene, die da ein sehr großes Interesse dran zeigen und da auch gute Fortschritte machen.
Also diese direkte Art, die schätze ich auch sehr generell bei Menschen. Wenn jemand ehrlich und direkt ist und das sagt, was er denkt oder sie denkt, finde ich das super. Also das finde ich ist auf jeden Fall eine Eigenart, da könnten sich auch Menschen, die eben nicht autistisch veranlagt sind, mal ein Beispiel dran nehmen, definitiv. Inwieweit schränkt es denn ein? Also ich sag mal so, es gibt ja da ich weiß nicht, inwieweit die Wissenschaft da sich einig ist, aber es gibt natürlich einmal die Seite, dass Kinder beispielsweise sehr eingeschränkt sind, was das Lernen angeht. Es gibt aber auf der anderen Seite auch diese Fälle von Hochbegabung. Also es gibt diverse Quiz-Sendungen oder ich erinnere mich an eine Wetten-Das-Sendung mal vor vielen, vielen Jahren, wo ein kleiner Junge war, der unglaubliche Rechenfähigkeiten hatte. Also das heißt, die ganze Palette kann da auftreten in dem Fall?
Ja, kann alles auftreten, von einer geistigen Behinderung eben bis zu Hochbegabung. Wobei man auch sagen muss, dass diese Hochbegabung deutlich seltener auftritt, als man es gemeinhin annehmen würde.
Das heißt, dann sind die Betroffenen, oder wenn wir jetzt gerade mal bei den Kindern bleiben, auf ein bestimmtes Interessengebiet quasi fokussiert und totaler Experte oder Expertin?
Genau, das ist das, was mir da auch oft in den Sinn kommt. Das sind diese sogenannten Spezialinteressen. Die kommen sehr, sehr häufig vor. Das sind Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene, die sich ein Themengebiet aussuchen und da Informationen zu sammeln und quasi wie ein Lexikon einem alles darüber erzählen können. Das ist unglaublich, vom Weltraum über Dinosaurier, Insekten, Lampen hatten wir eben schon im Gespräch als Beispiel, Elektrizität, Technik. Also sehr viele unterschiedliche Dinge, sehr viele unterschiedliche Facetten und Themen. Das ist dann schon sehr bemerkenswert.
Ja, vor allen Dingen auch sehr komplexe Themen teilweise. Ne? Also wenn ich mal an die Elektrizität denke, ich weiß, dass ich früher in Physik immer eine 5 hatte auf dem Zeugnis. Und wie ich dann so kleine Experten sehe oder auch eines der Beispiele, über das wir mal gesprochen hatten im Vorfeld, dann ist das ja schon echt bemerkenswert. Wie läuft das denn ab? Sie haben hier in Kempen, ist ein Sitz des Therapiezentrums. Es gibt in Kleve und Sie haben noch mehrere?
In Karst und in Kalka,
genau. Ah, auch noch, genau. Also das Therapiezentrum umfasst mehrere Standorte, unter anderem eben hier in Kempen auf der Forsterstraße. Wie kann ich mir denn so eine Therapie vorstellen? Also wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, wie läuft das ab von einer, ja ich sag mal, ja, Diagnose, sagen Sie, kann man in dem Fall nicht sagen, aber wenn man ins Fitnessstudio geht, dann macht man auch erstmal so einen Fitnesscheck, um es mal so zu vergleichen. Ne? Also wie gehen Sie ran als Diplompädagogin?
Genau, das ist auch sehr individuell. Also wir haben die Möglichkeit, da sehr individuell auf die Menschen einzugehen. So unterschiedlich, wie sich der Autismus zeigt, so unterschiedlich arbeiten wir auch. Meistens kommen die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen auch nicht zu uns, sondern wir zu ihnen. Das heißt, die Therapie kann bei uns in der Einrichtung stattfinden, aber eben auch in Schulen, in Kindergärten, in Werkstätten oder eben zu Hause bei den Menschen. Und so unterschiedlich sind diese Facetten dann eben auch. Das heißt, wir besprechen das erst einmal mit den Menschen mit Autismus, aber auch mit dem Umfeld zusammen. Wo sehen wir hier Ansätze? Was sind Stärken des Menschen? Was sind vielleicht auch Schwächen des Menschen? Woran wollen wir arbeiten? Und dementsprechend gehen wir dann auch vor. Das kann anfangen bei tatsächlich Kommunikationsförderung bei den ganz Kleinen. Erstmal das Interesse überhaupt daran zu wecken, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, zu kommunizieren, zu bemerken, dass es etwas bringt, wenn ich meinen Wunsch äußere. Und dann aber natürlich auch sowas wie Spielverhalten, das, was ja auch sehr wichtig ist, um mit Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen. Bei Älteren geht es dann auch um die Diagnosebearbeitung, ja, erstmal zu verstehen, was ist das eigentlich, was ist dieser Autismus und was bewirkt er bei mir. Genau das Gleiche machen wir aber auch mit dem Umfeld, auch das klären wir darüber auf. Wir haben auch sehr viele Beratungen, Lehrer, Kindergärtner, Erzieher, alles. Genauso kann es dann eben auch bei Größeren sein, bei älteren Jugendlichen, Erwachsenen, Richtung Selbstständigkeit zu schauen. Ja, wie möchte ich wohnen? Wie kann ich mich organisieren? Was bedeutet eigentlich Smalltalk? Das ist auch gerade im Arbeitsleben sehr wichtig, um den Kontakt zu den Kollegen herzustellen. Genau, das sind sehr, sehr unterschiedliche Dinge.
Geht man denn mit den Dingen, die Sie hier zusammen ja, erarbeiten mit Ihren Patienten, Klienten?
Klienten,
sagt man, genau. Dass man dann irgendwann auch diesen Schritt macht und sagt, okay, das, was wir hier zusammen erarbeitet haben, was wir gelernt haben, das versuchen wir jetzt mal zusammen nach außen zu verlagern, mal in die Praxis umzusetzen?
Auf jeden Fall. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal quasi als Fortführung der Einzeltherapie die Gruppentherapien. Das heißt, da werden Menschen gleichen Alters quasi zusammengefasst und können das untereinander auch üben, aber wir gehen natürlich auch raus. Da gibt es einmal die Möglichkeit, sich auch mit anderen Menschen mit Autismus zu vernetzen. Das ist für unsere Klienten oft ein sehr wichtiger Teil, um auch mal zu sehen, ich bin damit nicht alleine. Es gibt noch andere, denen geht es genauso, die sind auch so wie ich. Aber wir gehen eben auch raus. Das heißt, dazu gehören dann zum Beispiel auch Restaurantbesuche oder Einkaufen. Das ist auch ein ganz großes Thema. Es kann sehr schwierig sein, in einem sehr reizüberladenen Laden das zu finden, was man sucht.
Also viele Dinge, die uns jetzt als selbstverständlich erscheinen, wo man sich im Alltag so gar keine Gedanken drüber macht, die spielen eben für Autisten schon eine Rolle, die ja eine große Hemmschwelle eigentlich aufbaut im Alltag dann.
Ja, auf jeden Fall. Also es kann auch so weit gehen, dass weitere komorbide Störungen auftreten, also zusätzlich zum Autismus zum Beispiel noch eine Angststörung mit dazukommt oder Depressionen mit dazukommen, gerade wenn man sich sozial auch isoliert fühlt.
Ja. Ich habe im Vorfeld mich natürlich auch ein bisschen informiert und mal ein bisschen eingelesen und habe gesehen, dass Ihre verschiedenen Beratungsstellen oder Therapiezentren wirklich sehr, sehr gut genutzt worden. Das heißt, es gibt doch recht viele Menschen, auch in Kempten, die diese Therapie in Anspruch nehmen. Kann man so ungefähr mal beziffern, wie viele Menschen von Autismus so betroffen sind?
Da gibt es sehr unterschiedliche Zahlen tatsächlich. Also wir haben durchweg zwischen 300 und 400 Menschen bei uns in Therapie und auch eine Warteliste. Das zeigt vielleicht auch, wieso der Bereich hier am Niederrhein ist. Also das sind doch oft mehr Menschen, als man sich jetzt vorstellen könnte.
Also das ist generell, um es nochmal so zusammenzufassen, also eine Störung des zentralen Nervensystems, der Autismus, um es mal so wissenschaftlich vielleicht so ein bisschen zu formulieren. Und Sie sagten ja eben schon, das kann sich unter Umständen auch erst viel später äußern. Also dass Eltern vielleicht gar nicht merken, beim 2- oder 3-jährigen Kind, da ist Autismus, sondern vielleicht erst ein paar Jahre später, wenn eben gewisse Verhaltensauffälligkeiten aufkommen. Was raten Sie den Eltern? Denn es ist ja dann erstmal, ja, vielleicht ist Schock übertrieben, aber zunächst mal eine große Unsicherheit auf jeden Fall da in den Familien, wenn man denkt, ui, das könnte auf meinen Jungen, auf mein Mädchen zutreffen.
Ja, tatsächlich. Also es ist natürlich auch ein Schock für viele Eltern, für viele Familien. Erst einmal, wenn sie davon ausgegangen sind, jahrelang ein Kind zu haben, das keine Beeinträchtigung hat, dann doch zu sehen, dass es dort Schwierigkeiten gibt in verschiedenen Bereichen. Oft sind es dann aber auch tatsächlich schon massivere Schwierigkeiten, die dann eben auffallen. Oft ist so der Eintritt in die Schule ein Punkt, wo sowas auffällt. Da verändern sich Anforderungen sehr stark. Auch soziale Gefüge verändern sich sehr stark für die Kinder. Und dann ist es natürlich für die Eltern auch erstmal wichtig zu erfahren, was ist das jetzt eigentlich, Autismus, und was können wir tun?
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mal während Dreharbeiten fürs Fernsehen eine Familie kennengelernt, wo der Junge auch Autist ist. Der war damals 12 und war der totale Fußballexperte. Und ich habe eben gemerkt, also von der anfänglichen Begegnung, wo er doch recht reserviert war, je mehr wir uns über Fußball unterhalten haben, je mehr wir während der Dreharbeiten in den Pausen gespielt haben, Fußball gespielt haben, ist da eine ganz besondere Beziehung in dem Moment raus erwachsen. Also er ist unheimlich aufgelockert, er hatte unheimlich viel Spaß. Und das war eigentlich auch so ein Zeichen dafür, es gab ihm ein bisschen Sicherheit, weil er war so quasi wie in seinem Element. Er ist der Fußballexperte, er konnte mir das alles erklären. Und es war schon auch eine sehr beeindruckende Begegnung, muss ich sagen, in dem Moment. Und darum ist mir dieses Thema auch wichtig, dass man das einfach mal so ein bisschen präsenter hat in der Gesellschaft. Frau Kunze, jetzt ist es natürlich als Diplompädagogin auch kein leichter Job, kann ich mir vorstellen. Denn wenn Sie mit Ihren kleinen oder großen Patienten hier sitzen, Sie müssen ja quasi durch die Augen Ihrer Klienten gucken. Ich habe schon wieder Patienten gesagt, Klienten. Sie müssen ja quasi durch die Augen der Klienten gucken. Wie versetzen Sie sich in die Menschen rein?
Das ist tatsächlich der spannendste Teil der Arbeit und auch der Grund, warum ich das so gerne mache. Man muss dafür sehr offen sein. Und mir hat da gerade anfangs auch der Kontakt zu vielen sprechenden Autisten geholfen, die sehr offen damit umgegangen sind und mir auch erklären konnten, wie sie das sehen. Also wirklich auch offen sein, nachfragen, nichts als selbstverständlich hinnehmen, nicht unbedingt davon ausgehen, dass ich weiß, warum derjenige so handelt, wie er handelt. Und auch einfach bei Klienten, die nicht sprechen, viel beobachten. und viel sich Zeit dafür nehmen, sich da auch wirklich hineinzuversetzen und zu schauen, was ist das gerade, ne? Was führt gerade zu einem bestimmten Verhalten? Warum fühlt derjenige sich hier wohl? Warum fühlt er sich da nicht wohl? Na, also das ist sehr, sehr wichtig tatsächlich und auch super spannend. Und ich kann auch nur jedem raten, sich darauf einzulassen.
Ja, die Arbeit gibt Ihnen recht und das Feedback auf jeden Fall. Sie haben eine sehr übersichtliche und informative Website auch. Die werde ich nochmal in den Notizen zu dieser Podcast-Folge auch verlinken. Da kann man sich das mal anschauen, auch Ihre verschiedenen Standorte. Wie läuft denn generell die Anmeldung zur Therapie, Frau Kunze? Sie sagten gerade schon, es gibt auch eine Warteliste. Es gibt sicherlich auch Fälle, die, sage ich jetzt mal, wo schnellerer Handlungsbedarf unter Umständen da ist. Ich weiß nicht, wie Sie das so organisieren. Aber wenn jetzt wirklich jemand sagt, Mensch, das wäre was. Also wir würden gerne mal Kontakt zum Therapiezentrum aufnehmen, entweder hier in Kempten oder bei Ihren anderen Standorten. Wie gehen die Familien am besten vor? Was raten Sie denen?
Am besten einfach bei uns anrufen oder eine E-Mail schreiben. Für manche Menschen mit Autismus ist die E-Mail der einfache Weg als das Telefonat. Auch das ist möglich. Und einfach Kontakt aufnehmen, nachfragen. Wir können bei allem helfen, auch zu navigieren, zu schauen, wo kriege ich denn überhaupt eine Diagnose her. Das ist oft so der erste Punkt, wo man dann steht, wenn man die noch nicht hat. Und alles andere klärt sich dann danach. Also das da beraten wir und unterstützen wir auch gerne.
Auf jeden Fall kann ich sagen, man fühlt sich in Ihren Räumlichkeiten sehr wohl. Es sind ganz tolle, helle Räumlichkeiten im Herzen von Kempten, direkt näher Altstadt. Und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich die Menschen, die zu Ihnen kommen, hier sehr, sehr wohl fühlen in den Räumlichkeiten. Jennifer Kunze, Diplompädagogin aus dem Autismus-Therapiezentrum in Kempten. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich mal hier reinschauen durfte und wünsche Ihnen und Ihrem Team weiterhin so viel tolle Überzeugung und Fröhlichkeit, vor allen Dingen bei Ihrer Arbeit an Menschen, muss man sagen.
Ja, vielen Dank.
KK, der Kempten-Podcast. Menschen und Geschichten aus deiner Stadt.